Hallo zusammen, da sind wir schon wieder, der Moski und ich, zu einer weiteren Folge von «Schau mal».
Hallo Tommy.
Hallo, hallo. Wir werden einfach immer wie effizienter, oder? Jetzt haben wir es uns zu Herzen genommen, dass wir zusammen wirklich umso mehr Filme zusammen, also schauen, wo wir dann hier zusammen können vortragen und besprechen.
Voilà. Heute haben wir nicht so viel im Gepäck, aber das ist ja gut. Dafür können wir zusammen das berichten und diskutieren, oder?
Genau, genau. Aber ich denke, bevor dass wir da gerade drauf losgehen, auf die zwei Filme, die wir hier hauptsächlich besprechen, haben wir ja noch ein paar News und holen die noch raus. Eine News-Sache, die du vielleicht auch hast gehört, ist, dass der Nicolas Cage unser True Detective Season 5 anscheinend in Pipeline hockt. Hast du da dazu das gehört, der Bericht? Oder was haltest du davon, sagen wir es mal so?
Ja, du hast ja das bei uns da in unseren Chat reingetan und ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ob er dann zu True Detective passt. Das ist noch so schwierig, er so ein bisschen mit seinem eigenen charakteristischen Schauspiel, oder, den er hat. Mhm. Ob er das überbringt. Euch hat ja die letzte Staffel True Detective nicht so gefallen, oder?
Das stimmt, ja.
Ich war doch ein bisschen skeptischer als ich. Und ja, was meinst du dazu in dem Fall?
Also ich finde Nick Cage natürlich in gewissen Rollen schon grandios. Wie du sagst, er hat auch sehr abartige und skurrile Rollen angenommen in den letzten Jahren. Also was kann ein bisschen mehr surrealistisch sein oder ein bisschen freaky. Aber er hat auch so Thriller-Rollen gehabt, vor allem gerade auch früher, wo er so den Freak-Faktor auf eine gute Art hat können ausspielen. Und vielleicht gerade auch so das Emotionale, das mir eben jetzt manchmal ein bisschen gefällt in der letzten True Detective Season. Also sprich auch die Chemie halt zwischen den Ermittlern. Also der könnte ein bisschen neuen Schwung reinbringen, sage ich jetzt mal für mich vorsichtig, so um schon mal da ein bisschen Credits über zu schaufeln. Denke ich, ist das Cast von ihm eigentlich gar nicht so schlecht. Also weil es catcht, glaube ich, auch ein bisschen, dass die Detectives oder das drumherum einfach so ein bisschen skurrile Charaktere oder auch in sich auch Antagonisten oder Protagonisten hat von dem.
Es hat ja auch immer recht bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen in dieser Reihe. Und von dem her kann das schon funktionieren, ja. Sind wir gespannt. Also, die ist ja eh immer auf extrem hohem Niveau. Ich glaube, das Eis ist unerreicht und wird wahrscheinlich auch unerreicht bleiben, die erste Staffel. Aber ja, also auch die anderen Staffeln sind da überhaupt nicht zu verachten.
Sind wir gespannt. Genau. Und du hast es ja erwähnt, aber ich nehme es jetzt noch schnell vorne weg. Die hochgelobte Serie, die wir beide feiern, Animationsserie auf Netflix, hast du gepostet, nämlich die Blue-Eye Samurai Season 2, die im Anzug ist. Und ich glaube, das freut dich doch auch sehr. Also mich auch.
Ja, sicher. Ich bin ja nicht so der Anime-Fan, muss ich sagen. Ich schaue auch nicht so viel. Aber hier, wie auch bei Arcane, gefällt mir schon nur der Stil extrem gut. Und bei Blue Eye Samurai hat es natürlich noch eine sehr gute Geschichte hinter dran. Ich hoffe, es deutet ja so ein bisschen an, die Geschichte, oder, dass es dann noch mehrere Staffeln könnte geben, weißt du, so ein bisschen wie Folge. Also, weil sie ja wie jetzt eben noch so Aufgaben muss erfüllen. Und, ein bisschen die Frage eben, wo wir immer so ein bisschen die Angst, die wir haben, oder, dass sie es dann zu fest in die Länge ziehen und ausschlachten, die Maschinerie. Die besteht natürlich, aber ja, ich freue mich grundsätzlich drauf. Ja.
Nein, absolut, wie du sagst. Oder es ist so eine hochqualitativ, einerseits animierte Serie, optisch, aber auch inhaltlich super, oder mit ihr zusammen. Und das hat passt. Also das ist wirklich eine Schule, die da Netflix hat abgeliefert. Eben als Nicht-Anime-Fan wie jetzt du, wo sagst, hey, du gibst da viel Credits und die gebe ich natürlich auch. Also,
grandios. Jetzt weiss ich nicht mehr, weißt, wenn das losgeht.
Nein, ich habe es gerade nicht mehr auf dem Radar, aber ich glaube, es geht gar nicht mehr so lange. Also es ist glaube ich, in nächster Jahr, Zeit, oder? Es wird noch das Jahr, soweit ich weiss, losgehen. Ja. Also von dem her sind wir gespannt. Es ist ein Coming Soon. Ich glaube, sie haben noch kein exaktes Release-Date, was ich gehört habe.
Okay. Genau. Dann mache ich doch gleich weiter, weil 2026 sollte es eine Serie geben von einem Kultfilm, nämlich Clueless. soll zurückkommen, eben als Serie. Und Alyssa Silverstone soll auch mitspielen wieder, wo eben schon im Film hat mitgespielt. Und ja, da sind wir gespannt. Es ist schon ein Zeitchen her, ich habe wirklich nicht mehr so wirklich präsent, ja. Oder?
Voilà.
Muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben.
Da holen sich gerade wieder Leute ein bisschen aus der Versenkung, aber das New, also so das Retro-Remake-Ding oder Fortsetzungs-Ding, das hat ja, ja, das ist gerade auch ein bisschen ein Trend, wie man spürt in Hollywood, ja.
Absolut, genau. Und nachher soll es auch einen neuen Rambo-Film geben, und zwar ein Prequel. Also vom ersten Rambo, was dort vorher ist gelaufen, das ist schon länger bekannt, aber jetzt ist der Schauspieler bekannt worden, wo eben nicht der Sylvester Stallone ist, sondern der Noah Centineo, wo eben da der früher Rambo soll spielen. Ihn kennt man so ein bisschen, oder weniger junge Schauspieler, aber jetzt bei Dream Scenario hat er gespielt, oder bei Warfare, wo der Mephisto irgendwie letztes Mal darüber geredet hat, spielt er auch mit, genau.
Ja, da sind wir mal gespannt, ob sie die Traumatisierung von Figur John Rambo noch ein bisschen mehr Inhalt bietet, oder wird es halt einfach wieder so ein Action-Feuerwerk. Ja, also bin ich noch gespannt, wie sie dieses Prequel ein bisschen zeigen.
Also es hat ja eigentlich rein von der Story her, oder? Bietet schon etwas, oder? Wer ist denn der vorher gewesen, oder? Genau. Ja, also glaub ich glaube, da hat es schon genug Stoff oder Gehalt dahinter, dass man das machen kann. Also sicher mehr als irgendwie Nachfolgefilme, was es zum Thema gegeben.
Ja, die sind ja nicht unbedingt besser geworden, aber wenn man sich an John Rambo 1 orientiert, oder, der hat ja auch noch relativ mit der Traumatisierung von ihm gespielt, und wenn man das so als Anlass nimmt, das noch vordran eben so ein bisschen zu zeigen, dann wäre es nicht nur ein flacher Actionfilm, sondern vielleicht auch noch mit einer guten Story untermauert. Also bleiben wir mal gespannt, was das Rambo-Projekt uns wird bieten, ja.
Genau. Dann habe ich noch letzte News, und die muss ich einfach bringen, weil unser Gitarrengott, oder auch zumindest meinen oder vielen, die ja, glaube ich, alle kennen, oder der Slash mit dem ikonischen Hut, der Gitarrist von Guns N' Roses, der ist jetzt unter den Produzenten, weil der liebt nämlich Horrorfilme und findet es aber doof, wenn es irgendwie nur so billige Slasher sind. Und darum hat er sich jetzt gesagt, hey, jetzt werde ich Produzent von Horrorfilmen und mache das viel besser. Und zwar hat er sich gerade noch einen Klassiker geschnappt von 1983, Deathstalker. Obwohl ich den nicht gesehen habe. Also, er sieht mir irgendwie nichts. Aber macht da eine Neuverfilmung. Und der hat jetzt Premiere gehabt, in Locarno am Filmfestival. Und ja, ich bin da, also es ist eben noch ein Schweizer in der Hauptrolle, nämlich der Daniel Bernhard. Gell? Alle sagen Bernhard. Darum habe ich es jetzt extra so gesagt. Weil er ja in diesem Hollywood drin ist. Nein, Bernhard ist natürlich Berner. Und er spielt dort die Hauptrolle. Und ja, sind wir gespannt, was da rauskommt, wieder. Slash,
die besseren Slasher produziert.
genau.
Das ist jetzt gerade so ein bisschen.
Ja, das war eine perfekte Überleitung. Gell?
Genau.
Ja.
Und
ja, gut.
Eine News habe ich noch, nämlich ein Trailer. Du klemmst dir die Trailer manchmal schon zu gutem Grund.
Jetzt hast du mir vorhin gesagt, warum, dass ich nicht so vorhin, wir sagen nicht, um welchen Film es geht. Gell?
Aha.
Aber du hast gesagt, wenn du den Trailer schaust, ist nicht, glaube ich, ein Spoiler, aber es führt dich so ein bisschen in die Irre von einem Film, den du schon gesehen hast. Und ich noch nie, oder Mephisto noch nicht, aber die wollen zusammen darüber reden, dass man da eben den Trailer nicht so schauen soll. Und ich sage das ja immer, oder? Aber jetzt willst du gleich etwas erzählen, gell?
Ich bin eben gewungen, Nase, wie du weißt, und ich tue mir ja wirklich sehr viele Trailer reinziehen, aber auch hier wieder Vorsicht bei dem neuen Yorgos Lanthimos-Werk, das jetzt da in Venedig Premiere respektiv präsentiert ist worden. Wir reden hier von Bugogna. Er hat auch da seine Lieblingsschauspieler wieder in den Film genommen, unschwer, Emma Stone oder Jesse Plemons. Also die sind da auch wieder vertreten. Und jetzt kommt noch gerade eine andere Überleitung, nämlich zu Clueless, der Alicia Silverstone ist dann dort auch noch drin. Mm. Also die scheint da ein Revival zu bekommen.
Ja, schon gut ein bisschen. He?
Genau, und eben bei diesem Trailer wäre ich auch vorsichtig, weil es gibt da eine kleine kürzere Fassung und eine längere. Und da sieht man eigentlich auch schon ein bisschen frech viel. Muss ich jetzt sagen, ich wandere langsam mit einigen Filden, dass ich da nicht überall mein Näschen, sprich meine Augen reinstrecke, weil es ist manchmal wirklich besser, man sieht vielleicht ein bisschen weniger, als man sieht einfach schon gewisse Sachen vom Plot, die sie revealen. In gewissen Trailern ist das ein bisschen übertrieben und auch schade. Also eben, wenn man dann entweder falsche Erwartungen hat oder eben schon zu viel weiss. Und
aber ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gewandelt, oder, in der letzten Zeit, dass man eben die Trailer auch ausgiebiger macht oder irgendwie ein Trailer 5 Minuten lang geht. Ja, also der ist wirklich schon der Halbfilm irgendwie erzählt und das ist wirklich ja schade, oder? Also es soll ja eben schon lustig machen und anregen, dass du dann in Kino gehst und nicht einfach alles schon erzählen. Also, dass du, weißt du, die, zum Teil bei den Comedy-Filmen hast du einfach die besten Gags schon im Trailer drin, oder? Weil sie die mit dem reinlocken wollen, aber dann lachst du gar nicht mehr im Kino, oder? Das ist wirklich
schade. Das ist ja so. Es ist natürlich eine Maschine hinten dran, Promotion, Merch, whatever. Und dann wollen sie natürlich dort auch einfach das Maximale rausholen, indem dass sie eben die Leute reinholen in die Kino oder in Stream, oder? Und wie du es zu Recht sagst, oder? Manchmal tun sie es einfach wirklich den Bogen überspannen, oder? Und verraten der Schlüsselplatz-Szenen oder auch falsche Erwartungen, teilweise Szenen, die nicht mal im Film vorkommen, oder ganz einen geringen Teil. Also,
genau.
ich spüre, das ist schon ein Point, oder? Da könnte man fast eine Sondersendung über das machen.
Machen wir mal. Das nächste Mal, wenn ihr eine Trailer-Show habt, dann komme ich am Schluss noch dazu und dann können wir noch ein bisschen... Oder am Anfang
und dann klicken wir aus. Trailer-Diskurs. Ja, das ist ja so. Ja, von Trailers zu Filmen, glaube ich, oder? Zu richtig gesehenen Filmen, die wir beide, die zwei, haben gesehen, oder? Zusammen.
Ja, und beide ganz aktuell könnt ihr im Kino schauen. Von beiden Filmen und wir fangen da mit The Life of Chuck, oder?
Willst du da dazu eine kurze Plotschilderung geben?
Ja, du, das ist noch schwierig, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Also, ja, wie unschwer der Titel eigentlich da erzählt, oder? Sehen wir eben da das Leben von Chuck, aber es hat wieder, ich glaube, das kann man so verraten, wie man das jetzt schon in 1-2 Filmen gesehen und nicht ganz neu ist, wird eben das Hinterzeit erzählt. Oder? Also wir fangen da nicht bei der Geburt an, sondern schon viel später in seinem Leben innen. Und es gibt dann so wie 3 Akte, wo der Film unterteilt ist und wo man da so ein bisschen immer nach dies nach ein bisschen mehr eben von seinem Leben innen gesehen, oder? Und Chuck wird gespielt von Tom Hiddleston, respektive nachher von Benjamin Pajak, der dann ihn als Kind spielt.
Ja, was mir bei diesem Film einfach gerade auch ist extrem aufgefallen, weil ja das so auf einem Kurzgeschichten-Novel von Stephen King basiert. Und weißt du, wenn man Stephen King denkt, oder, dann denkt man immer so an die sagen wir es mal, düsterere Werk oder zum Teil dann Shining kommt da in Sinn, Misery oder The Mist oder eben so ein bisschen die Horrorpointe mit Es. Aber das da hier fühlt sich anders, komplett wirklich so ein bisschen, ich würde schon fast ein bisschen sagen, teilweise Feelgood, oder? Teilweise so Fantasy-Drama, aber dann hat er so Feelgood-Elemente, wo ich mir von Stephen King so nicht so gewöhnt bin. Also da denke ich jetzt nicht automatisch an ihn als Autor. Oder wie ist dir das? Wie geht es dir dort so?
Ja, da hast du absolut recht. Also es ist nicht so ein typisches Genre. Also es ist eben eine Kurzgeschichte, die er geschrieben hat, die ich nicht kenne und auch vorher nicht gekannt habe. Ich weiss nicht, vielleicht muss ich das mal noch lesen. Es würde mich noch interessieren, so wie er das gemacht hat. Eben jetzt auch, weisst du, ob dir das wie quasi Hinterzeit geschrieben ist? Also... Nicht hinterziehen. Du weißt, was ich meine. Mm-hmm.
Oder, ja, rein chronologisch gesehen. Chronologisch
oder umgekehrt chronologisch. So erzählt er. Jetzt, hinterziehen geschrieben wäre auch noch lustig. Oder?
Das wäre schon sehr innovativ, je nach
dem. Du bist nur eine Kurzgeschichte geworden.
Genau. Also es ist ja ein neuerer Plot, oder? Die Kurzgeschichte oder das Drehbuch, das der Regisseur mitgeschrieben hat, nämlich der Mike Flanagan. Und der Mike Flanagan ist eben auch so komisch, weil der hat eigentlich auch wiederum so viel mehr Horror produziert. Also Spookin' Hill House hat er produziert, er ist da auch noch bei Untergang des Hauses Usher und so. Also der hat viel mehr so ein bisschen die so düstere Filme gemacht. Und jetzt hier bei Life of Chuck ist es ja mehr... Aber es ist ja so eine Untergangsstimmung, also es sind ja Katastrophen, die passieren und irgendwie schaut die Menschheit so ein bisschen ins Auge vom Untergang, kann man ja mal so sagen, oder? Um jetzt nicht gerade alles zu erzählen, aber dann folgt man ja dem Chuck, dieser Figur, die der Hiddleston spielt und eben eigentlich in dem Sinn ist es ein normaler Mann, der ein Leben lebt, aber dann hat es so ein bisschen ganz eigene Pointen, die da vorkommen. Und ich muss auch sagen, was mich, weil ich eben mit Tanzen und Musik finde, catcht mich sowieso jetzt nicht auf Musical-Seite, aber grundsätzlich, also das Tanzen oder so Sequenzen, also Pulp Fiction ist da natürlich ein ikonisches Beispiel von einer Tanzszene. Und hier bei The Life of Chuck habe ich das irgendwie auch gehabt. Also gibt es auch ein, zwei Tanzszenen, die sind mega gut. Also ich muss da auch gerade Credits eigentlich am Hiddleston geben. Also nicht mit dem Wunder, was du noch sagst. Der Tom Hiddleston kann echt wirklich tanzen. Der hat sich das irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das schon vorher können oder so, aber in diesem Film hat es eine ikonische Szene. Ich finde, die Szene schon ein bisschen, hat so ein bisschen etwas Ikonisches.
Ja, hast du das? Glaube ich schon. Also, ja, das gehört echt dazu. Also, es ist schon auf dem Filmplakat, wird ja das angedeutet, oder ist da am Tanzen, dass das eigentlich schon die, ich sage mal, die prägendste Szene von diesem Film ist.
Ja, absolut. Also, aber der da wieder, oder? Das Feel-Good-Ding, oder? Also, das hat man hier recht gut gespürt, oder? Also, dass es wirklich Szenen gibt, eben, wo so ein bisschen Dystopie und düster, aber dann wechselt es so wieder genremässig. Es hält auf, so ein bisschen Hoffnung, die reinkommt und wo das Ganze so ein bisschen verkörpert wird. Also, es ist so ein bisschen ein Wechselbad von den Genres. Einerseits hat es ein bisschen Drama drin reingewoben. Aber es hat eben auch wieder das, wie soll man sagen, Fantasy-Feel-Good-Ding. Und das habe ich noch spannend gefunden, oder? Plot-wise. Also, dass es dort nicht nur so klassisch klischeehaft in einem Genre verhaftet ist. Und für mich schafft es der Film eigentlich noch relativ gut. Also, der Tanz, könnte man jetzt mal so überdreht sagen, zwischen den Genres, ja.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, und jetzt bin ich da schon eigentlich in der Kritik hin, aber ich muss das jetzt anbringen, weil es so gut passt. Das ist eigentlich für mich die... Weißt du, es hat so viele verschiedene, auch gute Ideen in diesem Film drin. Aber sie eben bleiben nur so Ideen, die man jetzt wie hat reingeworfen. Und weißt du, dann ist es so wie zu fest wie zerstückelt oder sind die so ein bisschen wie eine Lei da. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört an diesem Film, dass ich so ein bisschen die guten Ideen, aber dann nicht so in einen roten Faden oder in einen Zusammenhang kann bringen kann. Oder dass es immer wieder gute Momente hat, eben auch, weil es die Genre wechselt. Oder eben dann ist die Idee dann wieder wie weg, wo ich eigentlich noch wie gerne mehr hätte, weißt du, wie verfolgt oder wie gesehen. Mhm. Oder also oder der erste Akt, der da kommt, bin ich ziemlich gehuckt gewesen, wie das Ganze, das Worldbuilding, das dort gemacht wird, hat mich jetzt sofort gepackt und das kommt dann eigentlich wie ja, nicht mehr vor oder so. Oder? Und das hat wie ja, eben auch so einzelne ja, weitere gute Ideen drin, aber es bleibt eigentlich für mich fast wie bei dieser Idee. Und da wird dann der Schluss, wie du siehst, haben wir jetzt so ein bisschen im Nachhinein überlegt, ja, wie, also hätte ich den wirklich so, oder weißt du, wie das dann die Figuren reagieren, im Nachhinein finde ich dann nicht mehr ganz so, unbedingt logisch, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Und, oder wie ist das dir gegangen?
Ja, also mir ist es vielleicht ein bisschen anders gegangen. Also ich verstehe das, dass du sagst, wegen der Stringenz, oder? Dass er einfach so eine kontinuierliche Erzählweise oder eine Erzählstränge hat, wo man so ein bisschen durch den Film durchwegs kann verfolgen kann. Dort bricht er immer wieder ein bisschen ab und setzt wieder an einem anderen Ort an. Also eben so ein bisschen, wie du auch sagst, ein bisschen fragmentierter daherkommt. Also wenn man so Ausschnitte sieht, eben mal ist er ein bisschen älter, mal eben der, oder, mal ist er Kind und dann sieht man wieder den Ausschnitt aus seiner Kindheit und so Sachen. Oder aus der frühen Kindheit am Schluss auch noch. Und das ist,
aber es ist nicht das, einmal das, weißt, dass es nicht chronologisch erzählt ist worden. Das ist nicht das, was mich stört. Mir, eben, da gibt es ja auch andere Filme, wo das sehr gut aufgeht. Und das hat mich jetzt eigentlich hier auch nicht gestört. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen die, eben die Stringenz oder dass die Ideen, die reingeworfen sind, nicht wie an anderer Stelle, weißt, wie aufgenommen werden und weiterverzählt oder ausgeführt oder warum und wie. Das ist das, wo mir so ein bisschen, eben alles so ein bisschen los ist, streng überall sind, wo wir jetzt im Nachhinein so ein bisschen fragen, wo sind die her, oder?
Nein, also absolut, er hat keine klassische Erzählweise, das muss man, kann man hier auch sagen. Was mir aber gefallen hat, eben sind die pointierten Feel-Good-Momente, die er erzeugen kann. Und das, ich bin ja immer auch relativ im Düsteren zugewandt, filmtechnisch, aber durchaus auch begeisterungsfähig, wenn eben etwas mal ein bisschen einen positiven Drive nimmt, gerade wenn eben da noch der Stephen King drauf steht, aber dann plötzlich so eine unerwartete schöne Momente kann erzeugen. Und das kann hier für mich der Film. Der Film überrascht mich darum, weil ich das nicht so erwartet hätte bei Life of Chuck, dass er eben so Moods kann erzeugen kann, auch wenn sie immer nur so stückweise auftauchen, dann sind sie auch schön inszeniert. Also einerseits optisch schön inszeniert, aber auch regietechnisch, glaube ich, gut umgesetzt. Und er will jetzt auch nicht unbedingt Hölle eben auf Drama machen, sondern er will mehr so ein bisschen wie ist man im Leben zugewandt? Und im Angesicht dessen, dass man eben weiss, dass das Leben endbar ist, die Prämisse und dass es mal kann bergab gehen und so, wie geht man mit dem um? Und das nehme ich hier bei der Life of Chuck ein bisschen raus und das macht er für mich auf eine so kleine, auf eine lockere philosophische Art, aber dort hat er mich ein bisschen weit auch ein bisschen mitgenommen. Nicht, wie du es sagst, nicht überall, weil manchmal fehlt vielleicht auch gewisse Elemente, sacken wie ein bisschen ab. Das ist auch da, wie auch in der Kritik. Also, dass man vielleicht eben noch mehr über den Chuck hat wissen oder was treibt ihn dort her oder eben auch so Lebensfragen und. Und man kann dem nur fragmentweise folgen. Oder? Das hat mich auch,
auch für mich. Aus dem Leben aus oder aus seinem Leben aus eben auch nur so wie Momente kommen, oder? Wo nicht ihn als Charakter jetzt noch tiefer lernst kennen in dem ganzen Film, sondern sie eben auch nur so punktuell Situationen wie aus seinem Leben raus beleuchtet, wo sie wo so ein bisschen besondere Momente sind, aber nicht jetzt, wo ihn mehr beschreiben oder dass man eben ihn mehr würde lernen kennen, was er genau denkt oder macht oder wie auch immer. Oder?
Ich glaube, dort hat man das auch bewusst gemacht, ein bisschen weit, ein bisschen provokativ gesprochen, dass man halt gewisse Sachen wie nicht auf das Tablet überkommt, sondern eben halt mehr die Pointen oder das, was ihn wirklich hat bewegt, oder? Mehr oder weniger in seinem Leben, um da nicht auszufernd zu werden, oder? Weil der Film geht ja fast 2 Stunden trotzdem. Aber ich habe gefunden, man merkt es irgendwie auch nicht so. Also die Laufzeit ist jetzt nicht über drüber. Man kann gleich auch ein bisschen philosophisch oder auch etwas Schönes daraus herausnehmen, eben bezüglich...
Ich glaube, es hat schon philosophische Elemente drin, die man da hier muss rausnehmen muss. Ja, ich habe nicht, der letzte Akt ist irgendwie auch proportional zu allem anderen ein bisschen zu lang gewesen für mich. Also die Verteilung hat man da auch noch ein bisschen anders können machen, weißt du, von der Dauer von diesen 3 Akten. So.
Also gut, mein Rating ist hier... Und Sterne passen hier, glaube ich, weil man sieht ja ab und zu noch Sterne in diesem Film.
Ja, das passt sehr gut.
Und ich gebe ihm gleich sympathische 3,5 Sterne. Und ich glaube, ich für mich habe da ja, gut dahinterstehen.
Okay, ich bin ein bisschen böser als du und ich sage jetzt ganz ketzerisch, es ist eben nur eine Kurzgeschichte von Stephen King und nicht die ganze eine volle Geschichte. Und das merke ich von dem hier ein bisschen an und darum bin ich eben nur bei 2 Sternen.
Wow,
muss man nicht unbedingt schauen. Aber ich verstehe und kann es nachvollziehen. Habe ja das auch öppen oder das, vielleicht ist man ja auch manchmal nicht im richtigen Mood innen für eben genau diese besonderen Momente. Und wir können ja schon so ein bisschen vorausschauen in die nächste Folge rein, wo wir dann einen Film empfehlen, wo es dann ganz viele besondere Momente drin hat und wo ich eben finde, was ein bisschen schöner verteilt ist. So als Gesamtwerk. Eben, weißt, so ein bisschen, gibt es mehr so die Summe der besonderen Momente, wo er mehr ergibt, als hier, wo es für mich nicht so die Summe gibt. Oder? Dass es zwar schöne Momente hat, aber die sich nicht wie kumulieren. Für in diesem Mathematik innen zu bleiben.
Ja, ihr seht, hier sind die Meinungen ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich sage, man kann ihn wirklich gut schauen. Ich finde ihn einen schönen Film, ich finde ihn gut gespielt. Der Moski bleibt da eher ein bisschen verhalten, weil er will mehr Momente und schönere Momente. Und jetzt gehen wir, glaube ich, über zu ganz anderen Momenten, nämlich den Momenten von der Liebe, könnte man sagen, oder der vermeintlichen Liebe.
Ja, absolut. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut auf diesen Film, gell? Weil wir Celine Song letztes Jahr oder vorletztes Jahr
Vorletztes Jahr, genau.
Celine Song hat mit Past Lives einen wunderbaren Film rausgegeben, der sicher mal wir zwei sehr, sehr gelobt hat. Und jetzt ist sie da mit einem neuen Film rausgekommen. Und es geht eigentlich auch wieder um das Liebesdreieck, das wir hier haben, wie bei Past Lives, oder?
Ja, man könnte sagen, ein bisschen same, same, but very different, würde ich jetzt schon so einfügen. Mm-hmm. Ja, das ist das Liebesdreieck, das entsteht. Und es ist ja eine lukrative Geschäftsfrau, Heiratsvermittlerin, Protagonistin. Und die wird gespielt von niemand geringerem als der Dakota Johnson. Und Dakota Johnson ist natürlich auch in Hollywood ein grosser Begriff, vielleicht für die, die The 50 Shades of Grey sich mal reingepfiffen haben oder so Sachen. The Social Network hat sie auch noch mitgespielt und so. Also sie ist
ja, ganz viel. Also sie ist schon lange aus dem 50 Shades of Grey-Mood draussen.
Aber das ist vielleicht so, glaube ich, etwas, was sie, glaube ich, so ein bisschen den Boost hat erzeugt, oder?
Jetzt absolut,
bei Dakota Johnson. Ja. Und der Chris Evans als ihre Ex-Mann, der John, der Chris Evans ist natürlich berüchtigt als unser Cap, oder? Marvel und so. Ist er allen ein Begriff? Tanzt hier mal aus seiner Rolle raus? Und
er, wer könnte es anders sein?
Wer, oder? Also, wer,
ich kann dreimal raten, wer noch
Liebesfilm. Ich, unser Pedro. Wir nehmen mal wieder den Pedro Pascal. Also, wir wollen jetzt nicht höhnisch werden, aber er taucht doch recht viel auf den Screens im Moment auf. Und für mich hat es auch ein kleiner, ich sage es jetzt gerade offen und ehrlich, einen kleinen schalen Nachgeschmack. Ich finde, er wird fast ein bisschen overbooked, würde man dem Englisch sagen. Also überbucht, weil ich habe jetzt in so vielen Rollen gerade kurz drauf erlebt, oder? Ich meine jetzt als Joel, als Mandalorianer und, oder er ist überall jetzt auch bei den Fantastic Four als Richard Reeds und so. Also nichtsdestotrotz, er ist und bleibt, er ist ein guter Schauspieler, aber man muss ihn, glaube ich, nicht überall buchen.
Also, nein, jetzt kommt er auch noch das bei Eddington, oder? Kommt jetzt
genau, vom
Ari Aster-Film. Also voilà. Er ist da also, wirklich überall, ja.
Er ist on-screen, genau. Aber ja, eben, um was geht es bei Materialists, oder? Also, wir haben ja gesagt, eben die Heiratsvermittlerin mit ihrem Ex-Mann, der eigentlich da so ein bisschen Kunden und Frauen an sich werben will, damit dass sie das perfekte Match her hat, im Sinne von anderen Männern, die gewisse Kriterien erfüllen und so. Und irgendwann taucht eben der Harry auf, gespielt von Pedro Pascal, und dann wird es dort so zu ihrem eigenen Dating-Partner, oder? Wo sie dann sich ein bisschen verschaut und so. Und dann beginnt eben die Dreiecksgeschichte mit dem Ex-Mann und mit ihm. Und dann dreht sich ja ein bisschen das Karussell. Und
Ja, respektive, oder eigentlich der Wich, oder warum das der Film ja so heisst, oder Materialist, ist ja, das wird ja auch von Anfang an deutlich, oder, dass es eben da nur um die harten Fakten quasi geht, oder wie viel verdienst, wie gross bist und wo wohnst, etc., oder, also das ist eigentlich nur um das, also die Leute wollen eigentlich in der heutigen Gesellschaft nur das wissen, oder, und wollen nicht richtige Alter hast und nicht mal die richtige Grösse, auch wenn es nur 5 cm sind, dann passt es quasi nicht näher zu mir als Partner oder Partnerin. Und mit dem ist ja eben auch Dakota Johnson ja konfrontiert, oder, von ihren Kunden und Kundinnen. Und genau, und sie versucht das irgendwie ja so ein bisschen, zum Teil natürlich zu berücksichtigen, aber eben auch so ein bisschen immer wieder ein bisschen propagieren, dass es ja eben auch um die Liebe oder eben viel mehr geht als nur die materiellen Sachen.
Ja, sie kommt dann so ein bisschen von dem weg, oder sie spürt, glaube ich, am Anfang ist ja dem sehr verfallen und zugewandt, eben wie du hast gesagt, diesen harten Kriterien, Social Standards, Wohlhaben, Geld, wo eine Frage spielt oder eben allenfalls oberflächliche Sachen. Und kommt ja dann so ins Wanken und dann kommt auch ihr das ganze Gebilde, das sie ja aufgebaut hat, dann mit ihren Kundinnen, kommt ja ein bisschen so ins Wanken. Das ist so ein Mini-Spoiler, dass es dann plötzlich auch Komplikationen gibt mit dem, was sie eigentlich als Typusempfehlung gibt an Männer und so des Weiteren. Und dann kommt so ein bisschen die Selbsthinterfragung ja auch dann bei ihr. Oder?
Respektiv. Sie ist eben genau ja in diesem Twist innen von diesem Liebesdreieck, oder vom, weil eben ja der Pedro Pascal und eben der Chris Evans ja genau die verschiedenen Typen oder ja verkörpern, oder, wo sie dann wie ja auch so ein bisschen zwischen innen steckt und muss entscheiden, ja, was macht sie jetzt, oder welchen Weg geht sie.
Genau, eben wie du sagst, von mir aus gesehen ist es aber nennen, manchmal, also dort kommen wir auch schon so ein bisschen in das Ganze rein, wie es dann aufgezogen wird. Und jetzt eben von dem vermögenden Harry zu dem ein bisschen abgefragten, erfolglosen John, hat es mir fast ein bisschen zu stereotypisch oder so ein bisschen erzwungen gedacht. Also wir probieren ja eben dort so den Sozialstand voneinander zu nehmen, aber für mich ist es dann irgendwo, weißt du, so was das Ganze mit der Empathie oder Empathielosigkeit angeht, so ein kleines Problem wurde im Laufe des Films. Weil ich so irgendwie dem Ganzen nicht so mit Leidenschaft oder mit Emotion können folgen. Also immer auch die Protagonisten. Wie siehst du das? Also wie Geschichte erzählt wird. Eben, es sind so zwei andere Archetypen, Männer. Und was die jetzt so auszeichnet, ist das für dich glaubhaft überkommen?
Nein, also wie du sagst, es ist sehr pauschal oder eben überspitzt dargestellt, oder auch das ganze Materialistische, eben, wo ich meine, nach 5 Minuten, wo der Film läuft, hast du es irgendwie geschnallt, um was es da geht, wird aber konsequent einfach durchgezogen oder durch den ganzen Film und auch immer wieder erzählt, oder, dass es eben da nur also die Gesellschaft keine Liebe will, sondern nur die materialistischen Werte anschaut. Und irgendwie als Zuschauer ist das schon lange geschnallt, oder? Und das, ja, das passiert eigentlich eben auch bei den Figuren. Die bleiben dort schon auch sehr stark in rohen Bildern drin, oder? Und ohne dass sie sich dort wie auch rausbewegen. Alle drei nicht, oder?
Ja, und mir denkt es eben auch eigentlich von der Dialoghaftigkeit, oder, die dann Charaktere unter sich haben, finde ich so speziell, dass es das Zwischenspiel oder das Zusammenspiel zwischen den Protagonisten wirkt manchmal ein bisschen komisch. Also, dass sie dort mit den Kommentaren oder mit dem, was sie dann sagen, eher fast ein bisschen monologhaft wirken und nicht so in diesem Dialog zueinander, sondern dass sie ein Statement geben und immer so in der gleichen Tonalität, wie sie miteinander reden.
Absolut.
Auch in der Emotionalität. Es schwankt nicht unglaublich stark in der Lautstärke. Also wenn man jetzt mal sauer ist oder wenn man mal mit einem Partner ein zwiespältiges Gespräch führt oder sehr ein emotionales Gespräch. Mir hat es dort gefällt, wo sie immer alle zusammen, die drei, so auf einer gleichen Ebene miteinander haben geredet. Egal in welcher emotionalen Lage sie waren. Und das hat mich bei diesem Film so ein bisschen rausgerissen, immer wieder. Weil ich so das Gefühl habe, boah, das sollten sie jetzt doch wie ausbrechen, anders reagieren. Oder sie sind wirklich immer so mit der, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber kannst du gerne noch etwas ergänzen, so mit der angezogenen Handbremse. So, jetzt haben wir ein Skript, jetzt haben wir irgendeinen Text, den wir sagen, aber es wirkt zu wenig.
Völlig monoton. Also, ja. Komm, ich muss rauslassen, ich kann nicht mehr, ich hasse wirklich, es tut mir leid, wirklich echt. Ich bin voll bei dir oder noch viel schlimmer. Also eben, es ist alles, also Dialoge sind so monoton und steril, habe ich bei mir aufgeschrieben. Also wirklich, eben, es hat auch keine Melodie und nichts, weisst du, irgendwie eben drin, das, was du sagst, oder? Und genau das, also es hat dann auch, das spiegelt sich dann wieder, dass keine Emotionen und wirklich keine Romantik da ist, oder? Und ich glaube nicht, dass das bewusst ist, oder? Weil man ja das will materialistisch zeigen, die Liebe. Aber das ist ja dann hier, also eigentlich sollte man ja wie das Gegenteil können beweisen mit dem Film, oder dann muss es noch stärker, weißt, ja, irgendwie in die andere Richtung gehen, aber das ist es nicht. Und darum, also es fehlt auch die ganze Chemie zwischen diesen Figuren, oder? Also zwischen den Schauspielern und Schauspielerinnen. Und das liegt zum Teil am Schauspiel, finde ich, oder? Wo die das nicht überbringen. Und der Pedro Pascal auch schon beim nächsten Film ist, wo er geht, oder? Weil es da quasi zur 9. Pause kommt, er jetzt noch schnell den Film drehen. Aber es hat auch mit dem Drehbuch oder mit der Inszenierung zu tun. Also es ist wie beides, oder? Es hat, also es ist mir ein Beispiel, vielleicht kann ich das doch ein bisschen merken, oder wo ich das kann wie verdeutlichen. Sie gehen in ein Restaurant rein, Dakota Johnson, mit einem Mann. Und dann sagt sie, ja, weißt du, andere, die werden hier in das sehr schöne Luxushotel-Restaurant ausgeführt, weil sie einen speziellen Tag haben, oder vielleicht ihren Hochzeitstag oder irgendwie so. Und wir gehen einfach so daher. Aber du merkst dem Restaurant gar nicht an, dass das irgendwie ein sehr gutes Restaurant ist, weisst, mit Luxus, oder? Du siehst kein irgendwie feines Essen, weisst, wo irgendwie zweckgemacht ist auf dem Tisch. Du siehst keinen Kellner, der durchläuft, oder, weisst, die ganze Inszenierung. Es sieht auch aus wie jedes andere Restaurant auch, oder? Und das ist genau, zieht sich das wie durch, oder? Eben im Dialog, wie auch, aber in der Inszenierung.
Ja, was mir eben dort näher, du sagst jetzt das vom Luxus, aber dann eben auch der Plot-Twist, der entstehen soll, dass sie sich eben von diesem Luxus ein bisschen wie loslöst und sich mehr am wahren Leben oder, blöd gesagt, oder Liebe zuwandt, oder? Die Prämisse verhält am Schluss dann auch wieder zu wenig. Also, dass sie dort, dass man das merkt, dass sie dort wirklich dazu hingerissen ist, etwas hinter sich zu lassen, eben andere Werte sich anzeigen oder das Leben anders zu sehen, also auch ein bisschen Persönlichkeitswandel würde machen. Und das erlebt man irgendwie zu wenig. Oder da ist auch wieder dort, wie du sagst, die Chemie oder auch das Drehbuch, wo das zu wenig hergibt von den Protagonisten. Und das ist so schade, weil eben die Celine Song Past Lives haben wir ja hoch gelobt. Das ist wirklich also ein Liebesfilm oder respektive ein Liebesdrama, würde man sagen, wo sehr schöne Momente, wo Celine Song aus dem Vollen hat geschöpft, von mir aus, oder? Wo wir, glaube ich, uns einig sind, das ist schön gemacht, es hat schöne Stimmungen. Und das fehlt hier grundsätzlich, finde ich einfach, das ist jetzt schon harte Kritik, aber es hat mich auch wie die haben, also uns hat es nicht erreicht, kann ich jetzt fast schon so sagen.
Oder? Eben, also, vielleicht nochmal zurück, du hast es vorhin gesagt, ich lese da meine Notizen noch, und ja, kein einziges Mal habe ich gefühlt, was die Protagonisten und Protagonistinnen zueinander haben gesagt, das habe ich gar nicht gespürt, oder? Und das ist das, oder, wo du dann sagst, ja, weisst, eben mit allem auch irgendwie noch ein Lied, weisst, wo die mal ein bisschen packt, die emotionale Stimmung überbringt, einfach, das weiss ich nicht und das verstehe ich nicht ganz, oder, warum, dass das Celine Song hier nicht herbringt, oder, weil sie hat es ja bewiesen in Past Lives, oder.
Ich habe so eine leise Vermutung, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir würden hier fast von Überproduktion vom Film reden, oder, ich glaube, sie ist ihrem eigenen Erfolg hier ein bisschen erlegen, durch das, dass sie jetzt so ein, sagen Sie jetzt mal, ein krasses Hollywood-Cast am Start hat, ist das andere fast einfach wie abgesunken. Die Qualität, die Celine Song so ausmacht, vom Geschichten erzählen, ist hier völlig ein bisschen in den Topf gehauen worden, weil sie irgendwie den Hollywood-Standard und den Glamour fast ein bisschen übernommen hat. Und das ist ja die Ironie jetzt vom Film, dass der Film so platt wird. Also er hat das, was sie auszeichnet, platt drückt. Und eigentlich ist sie fast ein bisschen ein Opfer von ihrem Erfolg geworden. Also ich finde, eben da sieht man wieder Casting allein von grossen Namen, wo man in Hollywood gut auf ein Plakat kann tun, sind nicht unbedingt eine bessere Story oder eben auch nicht unbedingt schöne, gut erzählte Geschichten mit Emotionen, was ihr gänzlich fehlt. Und
weißt du, ich habe vorhin das so ein bisschen, überspitzt natürlich gesagt, aber Pedro Pascal, oder, wo so viele Rollen momentan spielt. Oder? Jetzt ist einfach die Frage, ja, du tust dich auf eine Rolle vorbereiten, oder? Und klar, manchmal braucht es wie mehr, oder? Wo man weiss, irgendwie der Joker oder der Ledger, der sich ein Jahr lang auf die Rolle hat vorbereitet. Klar, das muss man hier nicht bei so einem Film, oder? Oder für die Rolle, die er hier verkörpert. Aber ein bisschen Vorbereitung braucht es dann eben schon. Und jetzt, also ich kann das nicht beurteilen, oder? Wirklich ganz genau. Aber es könnte ein Punkt sein, dass man einfach sagt, ja, hier gehst du echt vom einen Film zum nächsten. Ja, dass dem eben wie zu wenig Gewicht gibst, deine Rolle, die dort wie einzuleben. Mhm. Oder drin zu denken. Und rein, also das muss ja auch ein guter Schauspieler muss sich ja in eine Rolle rein denken und rein leben und das spüren. Oder? Und ja, das merkt man dann eben vielleicht dann oder? Ja, an allen Orten. Und dann kommen jetzt ein bisschen viel. Also wenn es halt vom einen zum anderen und dort auch noch ein bisschen fehlt, dann geht dann halt so ein bisschen der ganze Film ein bisschen zusammen, oder?
Ja, leider schade, weil eben, wie gesagt, mir halt eigentlich viel vor, sie hat gute Sachen an den Start gebracht, aber ich kann da nur mit dir eingehen. Also der Film bricht wirklich in sich zusammen oder er bricht eben dann nicht aus. Genau, das ist eigentlich auch das Ding, oder? Die Protagonisten, wie du es hast gesagt, oder? Das ist Ton in Ton. Und es kommt nie so ein Moment, wo man das Gefühl hat, wow, das catcht mich, das nimmt mich mit, das spüre ich jetzt, da ist Leidenschaft oder Chemie oder irgendetwas dahinter. Man denkt, das ist so zusammengecastet, die drei, und jetzt sollen sie mal irgendetwas machen, oder? Und sie wirken dann durch das auch so verhalten. Und da muss man leider sagen, das ist ein Schuss offen. Würde ich jetzt so salopp ausdrücken.
Kein also, Match, he? Kein Match.
Kein Match, nein. Das matcht nicht zwischen denen. Und ich schieße jetzt hier Herzli, also insofern, dass man eben Herzli noch für hat. Ich habe nicht viel für. Ich habe wirklich maximal 1,5-2 Herzli hier. Also sehr, sehr eine schwache Leistung, ja. Muss man
also
leider sagen.
Ich bin auch voll da bei dir. Also eins und ein gebrochenes Herz. Tut mir leid, offiziell in Song, weil ich mich wirklich gefreut. Aber ja, ich meine, es war ihr zweiter Film gewesen, da werden wir sicher nochmal etwas sehen von ihr.
Tja, wir gehen mit
vom Pedro Pascal sehen wir sowieso wieder etwas.
Da sehen wir immer wieder etwas. He? Also ja, leider müssen wir das mit gebrochenem Herzen hier aus abschließen von uns aus. Hoffen der Besserung für Céline in Hollywood und sind mal gespannt, was sie uns dann irgendwann wieder wird servieren. Gut, somit habe ich fertig und wünsche euch bei dem jetzt gerade ein bisschen regnerischen Wetter einen guten Filmabend oder Kinobesuch. Und hoffentlich mal wieder bei uns im Schaumal. Und einen schönen Moski.
Genau. Stimme da ein deine Worte. Ja. Schaut Kino und hört unseren Podcast. Bis gleich. Tschüss zusammen.